Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Körpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid an einem Samstag. Fassbar eigentlich. Dabei reitest du dich irgendwie so, freitags gehst du ins Bett und denkst du so, okay, gemütlich morgen aufstehen, vielleicht ein bisschen was schreiben, dann irgendwann gemütlich abends ins Stadion. Und dann wachst du auf und was ist los? Karl-Anthony Towns ist nicht mehr in Minnesota. Karl-Anthony Towns ist jetzt bei den Knicks. Und dafür randaliert Julius ab sofort in Minnesota. Und dann müssen wir natürlich so ein bisschen Licht ins Dunkel, ins Dickicht bringen, zumal ja auch die Nova Knicks irgendwie aufgesprengt wurden. Also da, deswegen sitzt er mir gegenüber, der in solchen Fällen jederzeit absolut Ungerührte.
Ole Fröcks!
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, warum? Was war da los?
Aus
du hattest ja die Glaskugel Gründen. Eigentlich. Du hattest ja eigentlich die Glaskugel, Entschuldigung. Das war ja das eigentliche Ding, ne?
Naja, also tatsächlich, als wir vor ein paar Tagen darüber gesprochen haben, da hatte ich halt das tatsächlich so scherzhaft überlegt, ob das jetzt quasi die Center-Lösung ist, die Knicks suchen. Hab's da, glaube ich, aber gar nicht gesagt. Aber nee. Tatsächlich haben wir über die letzten 2 Jahre immer mal wieder über die Möglichkeit gesprochen und über das Interesse. Also, dass die Knicks irgendwie Karl Towns ganz cool finden, das ist ja eigentlich keine Neuigkeit gewesen. Und auch jetzt so im Zuge dieser Situation mit Julius Randle, auch im Zuge der finanziellen Situationen, die sich die Wolves reinmanövriert haben mit ihren ganzen Supermax-Verträgen, war das ja irgendwie schon immer so was, worüber man sprechen konnte. Ich hätte nur tatsächlich nicht gedacht, dass man jetzt irgendwie so kurz vor Training Camp auf einmal dann die Einigung findet und dann sagt, so, jetzt machen wir das. Ich finde auch, also, ich muss auch gestehen, der Trade ist aus beiden Seiten irgendwie, finde ich, intriguing, kann man sagen, ja. Aber auch ein bisschen schräg. Und ja, also auch riskant, finde ich, für beide Teams. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Also ich bin auch mal gespannt, was du so davon hältst. Also du warst ja eh ein relativ großer Knicks-Optimist, glaube ich. Noch ein bisschen mehr als ich. Deswegen also bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Man muss übrigens, also weil du hast den wichtigsten Spieler des Trades gerade ja einfach verschwiegen, aber Donte DiVincenzo.
Ich habe ihn angerissen.
Das ist, ja, du hast nur gesagt, die Nova Knicks sind nicht mehr. Und das stimmt natürlich.
Also ich wollte auch ein bisschen.
Weißt du, die erzählen immer was von den Vibes. Und jetzt scheißen die auf Vibes. So ist es nämlich. Und nicht anders. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber Donte DiVincenzo, der beste Spieler dieses Trades, nein, aber.
Hot Take, oder was?
Ohne Frage. Also, der wird den Wölfen sehr helfen, glaube ich. Der hätte auch den Knicks sehr geholfen. Aber mal gucken.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall total. Es kann für beide Teams gut sein. Es kann auch für beide Teams irgendwie nicht so geil sein. Da können wir gleich noch etwas mehr reingehen. Aber wie war denn so deine erste Reaktion, als du es gesehen hast?
Ich meine, ich lag tatsächlich noch, also ich lag noch im Bett und dann ich musste mich erstmal sammeln, weil ich hatte jetzt irgendwie auch nicht damit gerechnet. Und gerade, also du hast diese Stimmungsgeschichte angesprochen mit eben diesen Nova Knicks, mit DiVincenzo, Hart, Brunson und eben Mikal Bridges, den sie jetzt dazugeholt hatten. Das war ja eigentlich so diese wunderschöne Geschichte. Und jetzt ist die Geschichte vorbei. Man kann es natürlich auch so formulieren. Es sind halt immer noch 3 Nova Knicks. Es waren letztes Jahr 3.
Sorry, aber jetzt ist durch.
Da war die Stimmung super. Meinst du, es geht jetzt nicht mehr?
Weil ich glaube, da ist jetzt böses Blut. Ich glaube auch, dass Bridges schuld ist und dass der DiVincenzo einfach rausgeekelt hat und gesagt hat, ich will den Platz haben. Und so war es dann.
Nee, eigentlich war es ja, es muss ja eigentlich Hart gewesen sein, weil am College mochten sich ja eigentlich Hart und DiVincenzo nicht immer unbedingt. Gab ja anscheinend.
Ist das so?
Es gab anscheinend mal, man stand anscheinend auch kurz vor Schlägerei.
Ja, ja. Gab es da mal ein Kerfuffel zwischen denen?
Es gab sogar irgendwas mit Gewichten beim Training irgendwas. Ich glaube, Josh Hart ist halt, ne, ist ja auch eher der direkte Typ, ging, glaube ich, Donte DiVincenzo so ein bisschen auf den Sack. Und es gibt eine Story irgendwie bei ESPN, die ich mal gelesen habe. Und eigentlich waren Brunson und DiVincenzo waren Roommates. Und waren beides eben Freshmen. Und Hart war schon länger dabei. Und Brunson und Hart hat direkt funktioniert. Und mit DiVincenzo war es am Anfang ein bisschen schwierig. Auch weil DiVincenzo lang verletzt war.
Verstehe. Du meinst, dann ist DiVincenzo jetzt happy, weil er endlich nicht mehr in dieser Assi-Gruppe dabei ist.
Vielleicht ist es so. Vielleicht hat er lange Zeit gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und jetzt darf er endlich an der Seite von Rüdiger spielen.
Dann gratulieren wir ihm natürlich zu diesem,
genau,
zu diesem,
genau,
Wechsel. Aber mit welchem Team willst du anfangen? Ich habe übrigens durch dich davon erfahren. Also, dass,
das stimmt, ich habe dir geschrieben.
Also, war es tatsächlich zu einer absolut gottlosen Zeit geschrieben.
Ja, ich habe mir einen Wecker gestellt, weil wie gesagt, ich musste heute eigentlich schreiben. Also eigentlich hätte ich heute. Na.
Verstehe. Ja. Und dann, also jetzt hast du stattdessen einfach die letzten 6 Stunden einfach am Schreibtisch gesessen und nachgedacht.
So. Ja.
Was bedeutet das jetzt?
Ich habe ins Leere geschaut. Ich hab,
was ist mit den Vibes?
Ja,
Vibes?
Ja. Und da, ich habe auch versucht, sie zu erspüren. über den großen Teich, weißt du? Wie ist das jetzt so?
Die sogenannten Schwingungen.
Ja, was schwingt darüber aus New York?
Ja, aber also ich war erstmal verwirrt und jetzt habe ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Bin etwas weniger verwirrt, bisschen wahrscheinlich immer noch, aber ja.
Er liegt auch bisschen in der Natur der Sache, finde ich, größere Trades. Also gerade wenn es nicht so eindeutig ist irgendwie, dass man...
Ja, und vor allem, wenn jetzt nicht irgendwie ein Team gibt einen Star ab und bekommt dafür einfach nur Picks zurück oder genau. Und es ist klar, das eine Team will kacke sein und das andere will sich jetzt halt verbessern. In dem Fall, das sind ja beides Teams, die Meister werden wollen. Deswegen, das macht es halt spannend und auch ungewöhnlich. Das hast du ja nicht so oft.
Nee, eben, genau. Und dann auch, dass es halt eben, es gibt jetzt auch nicht so dieses klare Ding, für ein Team war es jetzt irgendwie der Home Run oder sowas. Aber es ergibt irgendwie aus beider Sicht, gibt es schon, finde ich jetzt, Perspektiven, die irgendwie Sinn ergeben. Und wie du sagst, die Vincenzo abzugeben, ich meine, wenn du jemanden willst wie Towns, gehen ja genau drauf ein, dass so ein Talent möchtest wie Towns, dann musst du natürlich auch was abgeben. Und aber ja, sagst vielleicht mal ganz kurz sagen, wie der Trade genau war. Also es war ja, Knicks bekommen Towns, Wolves bekommen DiVincenzo und Julius Randle und die Hornets sind noch rein. Ah nee, gibt noch einen First-Rounder aus Detroit. Ne? Ist
geschützter First-Rounder 2025, da ist der Top 13 geschützt und wir wissen alle, den wird es nicht geben.
Ja.
Und ich glaube, der ist dann
Top 11.
Ja, Top 11 und dann Top 9 oder so wäre er in 2027 und wenn sie ihn da nicht kriegen, dann wird es einfach nur ein Second-Rounder. Also
genau.
Es hängt jetzt, also wie hoch der Gegenwert für Minnesota ist, hängt ein bisschen davon ab, ob Detroit irgendwann aus diesem Mock rauskommt, in dem sie sich seit Jahren befinden, oder ob sie da halt drin bleiben, weil sonst ist es vielleicht einfach nur ein Second Rounder, den sie dafür kriegen.
Und dann ist es deutlich weniger Spektakel, als man jetzt zunächst annehmen würde. Ich meine, gut, Kate Superstar klopft ja an die Tür, also von daher, wer weiß, kann es natürlich auch sein.
Das ist aber ein sehr vorsichtiges Klopfen, muss man dazu sagen, und die Tür ist sehr schwer.
Na, er kratzt vielleicht so ein bisschen gerade, so mit einem Zeigefinger. Genau, und die Hornets bekommen noch Daquan Jeffries und Future Draft Compensations von den Knicks. So mussten sie irgendwie machen, damit die Geschichte läuft. Ne?
Ja, ich glaube irgendwie noch ein bisschen Cash Considerations, was ja auch immer gut ist.
Ja. Irgendwo
finde ich zumindest immer mega gut.
Gar Foreman und John Paxson konnten sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Irgendwo zwischen Iowa.
Die sind neidisch.
Ja, genau. Endlich wieder Cash Considerations. Und natürlich, Jerry Reinsdorf hat natürlich laut aufgelacht und dabei keinen Gesichtsmuskel verzogen.
Lass es jetzt auf.
Ja, ich würde sagen, womit will ich anfangen? Ich meine, eigentlich die Knicks, ich würde mit den Knicks anfangen, weil wir haben die Woche ja über die Knicks gesprochen, Mitchell Robinson verletzt, Dezember, Januar, irgendwann Comeback, wir haben überlegt, was sie machen, wir haben auch, ich habe Ian Bagley zitiert, gut vernetzten Knicks Beatwriter, der gesagt hat, also er geht nicht davon aus, dass sie den großen Deal machen. Lief jetzt anders. Wobei, ich denke, der Deal, ich meine, du hast ja auch gesagt, das Interesse an Towns war schon länger da. Ich glaube, der Deal irgendwo oder die Idee war auch schon vorhanden. Sie wollten ja so oder so eigentlich noch ein Center holen, also mal abgesehen von Mitchells Verletzung. Jetzt gab es dann wohl irgendwie die Möglichkeit. Und ich finde irgendwie so ein bisschen, wenn ich mir den Fit anschaue, ich war kurz überrascht, weil es hat für mich so zwei Ebenen irgendwie ein bisschen. Also die eine Ebene ist so dieser rein spielerische Fit. Und da können wir jetzt natürlich davon ausgehen, beziehungsweise du hast jetzt halt, wenn du die Knicks Offense anschaust, rein was das Spiel mit Ball angeht, kann Towns schon sehr, sehr guter Fit sein, einfach aufgrund seines Wurfs. Also du hast jetzt halt die Möglichkeit, einfach 5-out zu spielen. Du verlierst mit DiVincenzo, verlierst du deinen besten Schützen, Hart ist sehr, sehr Hit or Miss. Also gibt auch Phasen, in denen sehr, sehr viel Miss ist. Du hast aber noch Miles McBride dazu. Also es gibt schon irgendwie Möglichkeiten, da wirklich 5-out zu spielen. Du hast gleichzeitig auch die Möglichkeit, theoretisch ihn dann vielleicht mit Mitchell zusammenspielen zu lassen, wenn er zurück ist. Das gibt's auch durch sein Shooting, weil er einfach ein sehr, sehr guter Shooter ist. Das heißt, das ist irgendwie, das kann ganz, ganz gut funktionieren. Du hast einen vielleicht etwas vielseitigeren Scorer in der Theorie zumindest als Randle. Also ich glaube, er ist auch ein talentierterer Spieler. Er ist ein runderer Offensivspieler. Er ist dazu ein guter Rebounder, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Er hat eine gewisse physische Präsenz, auch wenn er jetzt natürlich nicht dafür bekannt ist, hart zu spielen und sehr, sehr hart zu sein. Das ist so ein bisschen das eine spielerisch, dann bist du bei der Defense, haben wir ja gesagt, er hat sich jetzt in den Playoffs gegen Jokic im 1 gegen 1 sehr, sehr gut geschlagen. Was halt so ein bisschen die Schwierigkeit ist, ist halt so bei ihm dieses Intim-Defense, dass er da halt nicht immer so perfekt in Position war in der Vergangenheit. Und das ist natürlich, das hätte Tom Thibodeau gerne. Womit wir beim nächsten Thema sind, die beiden kennen sich, haben schon mal zusammengearbeitet, war jetzt nicht so richtig cool. Ist sicherlich ein Punkt, auf den ich so ein bisschen gespannt bin, wie es jetzt ist. Gleichzeitig, denke ich mal, hat Tom Thibodeau auch mit dem Front Office gesprochen, bevor sie diesen Trade durchgezogen haben. Und,
mit Sicherheit, ja.
Und sie haben, Towns hat ja selber auch gesagt, so, okay, das war jetzt nicht optimal damals, es war nicht alles wunderbar, ist jetzt aber auch vorbei. Und ich bin gespannt, ob sie halt irgendwie einen Neuanfang hinbekommen, ob Thibodeau irgendwie auch eine Idee hat für Towns. Also das ist so ein Ding. Dass Towns selber nicht wahnsinnig gerne auf der 5 spielt, ist vielleicht ein Ding. Da bin ich gespannt.
Ist es so?
Also es war so ein bisschen, was ich so den Eindruck gewonnen hatte. Aber was ich in Verbindung mit dieser Geschichte, er ist nicht der perfekte Roma-Verteidiger. Finde ich Anunoby ganz interessant.
Eben, also das ist auch mein erster Gedanke. Der so, kann ja die Rolle übernehmen.
Genau, du hast jetzt quasi einen massigen Körper plus Anunoby, der da rumlaufen kann. Also ich glaube so, der spielerische Fit, den kann ich mir schon relativ gut vorstellen. Und dann zu meiner zweiten Ebene komme ich gleich, bevor ich jetzt hier ewig rede. Wie würdest du es einschätzen?
Also eigentlich auch recht positiv, muss ich sagen. Also das jetzt abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie dadurch, dass sein Vertrag sehr, sehr viel größer und sehr viel langfristiger ist als der von Randall, ja, ist man jetzt halt auch so einigermaßen safe mit diesem Team. Also, und es wird halt ein sehr teures Team sein. Und also so dieser Second Apron, der droht ihnen jetzt, das war ja vorher nicht der Fall, ist aber auch okay. Also jetzt mal ganz unabhängig davon. Ich glaube, dass Towns, also ob er es nun gerne macht oder nicht, dass der eigentlich mehr Vorteile hat, wenn er halt auf der 5 spielt.
Das denke ich auch,
und dass das deswegen Fall, ja, den Knicks, also erstmal offensiv total helfen wird, weil er halt auf seiner Position und also grundsätzlich einer der besten Shooter der Liga ist. Und also insofern ist auch der Verlust von DiVincenzo, was das angeht, glaube ich, zu verschmerzen, weil du dann halt einfach noch einen besseren Shooter hast, der noch größer ist und der halt auf dem Flügel hatten sie halt so ein bisschen Überangebot von guten Spielern, ja, und auf groß halt nicht. Und jetzt haben sie halt dieses Thema quasi so ein bisschen verlagert. Ich glaube auch, dass er neben Brunson eigentlich ein besserer Fit ist als Randall, aus dem Grund, dass er halt, der dribbelt deutlich weniger. Der hat natürlich auch ganz gerne mal den Ball in der Hand, der spielt auch gerne mal wilde Pässe und ist auch ein Freund von Turnovern. Ja. Aber der ist halt auch absolut tödlich, wenn er einfach eine Catch-and-Shoot-Option ist. Und wenn du halt ein Pick-and-Roll mit ihm oder Pick-and-Pop, besser gesagt, mit ihm und Brunson läufst, das ist halt schon sehr schwierig für die Defense da, das dann quasi richtig zu priorisieren, wem du dann den Weg zumachst, weil von dem kannst du halt nicht absinken. Der,
ja,
der ist halt einfach wirklich sehr, sehr gut. Und insofern ist er, glaube ich, sportlich und also gerade offensiv ein total einfacher Fit. Ich glaube, da macht er sie schon auf jeden Fall noch einen Ticken besser. Und also selbst wenn halt sonst die Knicks dann in der Starting Five jetzt nicht super viele Volume-Shooter haben, ich glaube, dass das trotzdem halt passt. So, und ich denke auch,
dass good enough Shooter sozusagen, würde ich sagen. Also
ja, ich meine, Brunson ist ja mittlerweile auch jemand, der richtig gerne und viel von draußen, ja, ballert. Und Anunoby ist aus den Ecken sehr gut. Bridges kann ja werfen, der ist halt jetzt kein Volume-Shooter, aber ja, der ist halt trotzdem gut da drin. Und Hart ist halt so ein bisschen Hit or Miss, aber das ist ja alles nicht schlecht. Und dann hast du auch noch Deuce McBride, der wahrscheinlich auch relativ viele Minuten spielen wird, weil einfach auf Guard haben sie jetzt halt einfach noch weniger Optionen. Ich glaube, so der Mix ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und was du gesagt hast, wenn Robinson zurückkehrt, die können auch beide zusammenspielen. Dann hast du halt so diesen Roller, dieses Roller-Element und du hast halt dazu dann auch noch Towns, der das Feld breit macht. Natürlich erbst du da dann auch ein bisschen so diese Probleme, die Wolves am Anfang dann teilweise hatten mit Gobert und ihm. Aber ich glaube, dass man da schon eine Lösung finden kann. Und was die Defense angeht, tatsächlich war auch einer meiner ersten Gedanken, gut, dass sie OG haben. Weil, ja, also oder halt auch allgemein, dass sie gute bis sehr gute Verteidiger auf dem Flügel haben, die, ja, auch quasi größer spielen können, als sie sind. Und dass man dadurch jetzt nicht Towns da reinholt und sagt, du musst jetzt unser krasser Anker sein, der defensiv eigentlich alle Fehler von den anderen ausmerzt. Das wird hier so ein bisschen andersrum sein. Natürlich wäre es immer noch geiler, wenn man jetzt in Towns halt noch einen elitären Verteidiger hätte, den hätten sie aber wahrscheinlich auch nicht bekommen, weil dann an dem Spieler gibt es ja grundsätzlich dann nicht viel auszusetzen.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das funktionieren kann aus Knicks Sicht. Zumal auch, der hat ja auch seit Jahren immer mal wieder Phasen, wo er defensiv eigentlich ganz gut aussieht oder teilweise sogar sehr gut. Und also wie er sich in den Playoffs verkauft hat, das fand ich auch stark. Also sowohl gegen Phoenix erst, wo er teilweise auch dann auch mal Kevin Durant verteidigt hat, als auch dann gegen Denver ja sowieso, das hast du ja schon angesprochen. Gegen Dallas war das ein bisschen schwieriger, aber halt auch einfach aufgrund des Setups dort, ne? Also dass die Art, wie die Mavs Offense gespielt haben, das passte halt überhaupt nicht zu dieser physischen, großen Defense, die Minnesota spielen wollte. Und insofern, ich glaube, der kann in so ein Team schon ganz gut reinpassen, ohne jetzt defensiv mega negativ aufzufallen oder so. Insofern, es ist auf jeden Fall, oder ja, nicht auf jeden Fall, aber ich würde schon sagen, dass es ein Talent-Upgrade ist für die Knicks und dass es funktionieren könnte. Muss nicht, weil wir wissen auch alle, dieses Team hatte irgendwie letzte Saison so krass positive Vibes die ganze Zeit. Towns ist jetzt jemand, der in seiner Karriere nicht immer überall positive Vibes mitgebracht hat. Nicht, dass das jetzt immer alles nur an ihm gelegen hätte oder so, das will ich damit nicht sagen. Aber natürlich ist irgendwie, sie haben jetzt ein bisschen was Drastischeres verändert. Aber ich glaube halt auch, wenn man aufschließen will zu Boston, wenn man besser sein will als die Sixers oder so, dann haben wir auch beide eigentlich immer wieder gesagt, wahrscheinlich wäre es ganz gut, noch eine zweite richtig gute Option zu haben. Und ich glaube, als zweite Option passt Towns besser hier rein, als Julius Randle es getan hätte.
Ja, da wäre ich auch zu 100% dabei. Und ich meine, manchmal muss man es halt auch einfach versuchen. Und was du sagst mit diesen Vibes bei Towns, also er kam nach Minnesota, das war immer nicht so einfach in Minnesota, es lief lange nicht. Das heißt, und er galt ja damals schon als riesiges Offensivtalent und war damals eigentlich auch nicht unbedingt verschrien als Bad Vibes Guy. Und er hat sich ja teilweise auch ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt. Dann gab es diese Jimmy Butler Phase. Ich glaube, das war irgendwie, da sind eigentlich fast ja sogar drei Parteien geclashed. Also wenn du jetzt Towns anschaust, Tibbs und Butler. Gut, Tibbs ist jetzt auch da, aber es war, glaube ich, allgemein nicht so einfach. Und dann hat sich halt irgendwas so ein bisschen verselbstständigt. Und er kommt jetzt halt, also, und er war halt immer am selben Ort. Im selben Umfeld. Natürlich andere Mitspieler über die Zeit. Aber jetzt kommt er zu einem neuen Team, das schon gute Vibes hat. Also klar, DiVincenzo war da sicherlich mitverantwortlich, aber ich denke, Josh Hart war da mit hauptverantwortlich. Ich glaube auch Brunson so als Typ ist da sehr wichtig. Mikal Bridges ist ja auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ. Also vielleicht ist halt die Frage, wer beeinflusst wen jetzt so ein bisschen mehr, wenn wir jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage uns anschauen. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das für Towns gar nicht so schlecht ist, jetzt so in dieses Knicks-Umfeld zu kommen, so sie in den mit offenen Armen empfangen, wobei ich mir das schon vorstellen könnte, weil wie gesagt, also ich finde auch, dass es ein Talent-Upgrade ist, dass es vor allem offensiv spielerisch sehr, sehr gut passt, dass defensiv es Möglichkeiten gibt, seine Schwächen so ein bisschen zu kaschieren, dass er defensiv trotzdem was geben kann. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, groß zu spielen. Sie haben weiterhin, also sie können auch richtig groß spielen, wie gesagt, mit Mitchell dann, wenn er wieder fit ist. Donovan Mitchell Robinson. Sie sind nicht auf Robinson angewiesen, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Also es ist natürlich trotzdem weiterhin sehr gut, ihn zu haben. Aber die verletzten Historie, nicht nur letzte Saison, nicht nur jetzt, sondern insgesamt, ist es schon gut, wenn du nicht sagst, okay, der muss halt spielen, damit wir eine gute Chance haben. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, du kannst teilweise ein bisschen Boston spiegeln, auch wenn vielleicht das Top-Talent auf dem Flügel bei Boston irgendwie größer ist. Aber du hast, glaube ich, ich fand es ganz interessant. Ich hab die Trade Grades von Zach Harper gelesen auf The Athletic. Und er hat gesagt, dass sich der Floor der Knicks erhöht hat, das Ceiling aber nicht.
Krass, das hätte ich genau andersrum gesagt.
Ja. Wäre genau so mein Punkt gewesen. Ich würde auch sagen, okay, du hast halt Towns, wenn Towns passt, also wenn man auf eine Wellenlänge kommt, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Team. Also wenn du sagst, du stellst dem letztjährigen Team der Knicks, das seine Stärken hatte, klar, du verlierst Hartenstein und du verlierst jetzt auch Randle und DiVincenzo, weil Randle war ja dann hinten raus, du stellst dem Team Mikal Bridges und Karl-Anthony Towns an die Seite, weil so von meinem Empfinden her ist das jetzt nicht ganz falsch.
Also ja, ich glaube, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, das ist eigentlich eher so, dass das Ceiling erhöht und es kann sein, dass es so ein bisschen was von dem von dem soliden Fundament nimmt, also beziehungsweise dass die Fallhöhe auch ein bisschen größer ist, einfach aus dem Grund, die drei wichtigsten Frontcourt-Spieler sind eigentlich alle welche, die regelmäßig ziemlich viel Zeit verpassen. Also, und mit Robinson wissen wir, der geht schon verletzt in die Saison und ist ja erstmal nicht zur Verfügung. OG Anunoby, der für mich, also durch diese Aktion vielleicht sogar noch wichtiger ist, der verpasst ja auch in jedem Jahr ziemlich viele Spiele. Und Towns ist halt, also der hat über seine ersten Jahre in der NBA kaum was verpasst, aber über die letzten 5 Jahre sind halt die Zahlen 35 Spiele, 50 Spiele, 74 Spiele, 29 Spiele, 62 Spiele. Also letzte Saison war wieder gut und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, zumindest nicht, dass ich wüsste, irgendein großes Problem mit in die neue Saison schleppt oder so, aber der verpasst halt schon auch regelmäßig Zeit. Und deswegen ist halt, glaube ich, das Risiko ein bisschen höher, weil sie natürlich auch etwas von ihrer Tiefe geopfert haben. Sie haben ja zwei Starter-Level-Spieler, in einem Fall sogar Star-Level-Spieler abgegeben, um einen zu bekommen. Aber also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ihr Potenzial jetzt ein bisschen größer ist. Ich würde deswegen trotzdem noch nicht sagen, dass sie so gut sind wie die Celtics, aber dort gibt's ja auch potenziell Verletzungen und so.
Also Porzingis ist auch nicht immer dabei, ne?
Eben. Und ich glaube, dass man sich halt schon eher so auf die Art und Weise so vielleicht ein bisschen näher an diese Ebene begibt.
Nur Philly ist immer fit.
Ja. Die sind aus solider Eiche gebaut.
Ja, da kann nichts schief gehen. Ja. Nee, aber bin ich bei dir. Das war auch so ein bisschen meine zweite Ebene. Also dieses ganzen Trades, bevor ich die jetzt irgendwie hinten runterfallen lasse. Also generell so die Soft Facts oder Soft Skills oder wie du sagst, also was die Verletzten-Geschichte, dass da eben jetzt drei sind, bei denen es schwierig ist. Wobei du ja gleichzeitig sagen musst, Randall war jetzt auch nicht immer fit. Hartenstein schon öfter, hatte dann aber auch immer wieder Probleme mit der Achillessehne, war natürlich in den Playoffs dabei, aber es sind so, ich glaube, in der NBA ist mittlerweile gibt es
ja. Die letzte Saison der Knicks muss man sowieso komplett für sich betrachten, weil da ist ja jeder Spieler ausgefallen.
Ja.
Am Ende lief da ja niemand mehr rum.
Ja, am Ende war es, ja.
Genau. Am Ende haben sie zu zweit gespielt.
Ja. Also die war schon sehr bitter. Und von daher, klar, ein Marathonmann wäre schön, aber Marathonmann in der NBA zu sein, ist echt nicht mehr so einfach. Also außer du hast LeBron James und selbst bei dem irgendwie.
Oder Bridges. Ich meine, der ist ja einer.
Richtig, der ist einer. Siehst du, haben sie einen dazugewonnen. Aber klar, ich glaube, so dieses Einfügen ins Team ist auch ein echt entscheidender Faktor Verletzung. Dann ist halt so, klar, so Entscheidungsfindung. Also wie gut. Du hast die Pässe angesprochen, die er gerne mal spielt. Es gibt auch diese dann in den Playoffs, wenn er dann letzte Saison hatten wir auch so ein paar Mal in Szenen oder Spiele, in denen er einfach komische Dinge veranstaltet hat. Irgendwie, in denen er einfach ja sich entweder nicht Richtung Zone getraut hat, obwohl er ein Mismatch hatte, in denen er aber dann oder dann in anderen Momenten dann komisch aufposten wollte, in denen er halt einfach manchmal so ein bisschen unbeholfen wirkt. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, okay, das minimiert dann im Endeffekt das, was irgendwie möglich ist, aber oder reduziert, nicht minimiert. Ist die Frage, aber wenn in einem anderen Teamkonstrukt, in einem anderen Ding, inwieweit können die nächstes auffangen? Vielleicht gewisse Dinge kann man vielleicht auch nicht auffangen, gehört vielleicht auch zum Spieler dazu. Aber ich glaube, es wird schon interessant sein Richtung Playoffs, inwieweit Town Star dann verlässlich ist, inwieweit die Knicks es schaffen und Thibodeau es schafft, um ihn rum so ein Konstrukt zu bauen, indem er sich dann wohl fühlt vielleicht teilweise. Also das ist.
Ich glaube, das kann auch durchaus ein großer Vorteil sein, den er, also was er halt einfach, also wirklich eine, also dass es in New York halt einfach schon ein funktionierendes, erprobtes Konstrukt gibt und eine Hierarchie gibt. Und natürlich muss er da irgendwie reingeslottet werden, aber dieses Team weiß ja ungefähr, wie es spielen will.
Ja.
Und es hat einen zentralen Decision-Maker, der halt auch wirklich sehr viel den Ball hat und sehr viel entscheidet. Und natürlich soll Towns auch ein bisschen was davon übernehmen und auch ein bisschen Last von ihm nehmen. Aber es ist ja hier nicht so, wie das bei Towns über seine Karriere halt einfach die Norm war, dass da eigentlich eher was Neues gefunden werden muss und dass er halt irgendwie auch so ein zentrales Stück davon ist. Erst der Franchise-Player war, dann irgendwann so eher ein bisschen in die zweite Rolle gedrängt wurde, dann kam jetzt noch ein Spieler auf seine Position, mit dem er am Anfang gar nicht zusammenpasste und so. Es musste ja, das war viel so, sag ich mal, on the fly musste erprobt werden, was man da jetzt macht. Und bei den Knicks ist das ja nicht der Fall. Und ich glaube, dass das für jemanden wie Towns richtig gut sein kann. Also, dass das eine richtig große Chance für den ist, um halt vielleicht auch so ein bisschen diese teilweise etwas lästigen Angewohnheiten abzulegen.
Ja.
Einfach, weil in diesem Team, glaube ich, nicht von dem erwartet wird, hey, Karl, lass dir mal was einfallen. Ich glaube, dass das halt schon was ist, was in Minnesota teilweise der Fall war. Und ich glaube, das brauchen sie dort nicht unbedingt in der Form von ihm. Sie haben ein paar Ballhändler, sie haben also vor allem einen Offensivspieler, der klar besser ist als er. Das hatte Towns meiner Meinung nach fast noch nie. Einer, der klar besser ist und der klar auch mehr Würfe wahrscheinlich nehmen wird und auch nehmen sollte.
Findest du, also Playoff Edwards würdest du da mit reinnehmen? Oder?
Naja, also Playoff Edwards war natürlich irgendwie, also ich würde ihn als mittlerweile als besseren Spieler ansehen, aber auch wegen der Defense. Ich glaube, was jetzt offensive Effizienz, offensives Decision-Making, all solche Geschichten angeht, ist jetzt nicht so, dass der ein voll entwickelter Spieler wäre, der auf jeden Fall immer den Ball in der Hand haben sollte in einer Top-Offense. Was ja auch der Grund ist, warum die Offense der Wolves scheiße war letzte Saison. Beziehungsweise, also scheiße ist übertrieben, aber mittelmäßig.
Ja.
Ne, also es war ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Top-Team offensiv gewesen wäre. Und das ist vollkommen okay. Also ich sage nicht, dass Edwards da nicht hinkommt. Aber bisher war es nicht in dem, in der Form, wo, also der ist jetzt offensiv nicht auf dem Level, wo Brunson gerade ist. Beispielsweise. Nee. Brunson weiß absolut viel mehr, was er mit dem Ball in der Hand machen muss, als Edwards gerade. Was nicht heißt, dass ich ein Team jetzt um Brunson lieber aufbauen würde als um Edwards. Ich würde es lieber um Edwards aufbauen, wegen dem Potenzial und den körperlichen Voraussetzungen und so. Aber Stand jetzt ist halt, glaube ich, also wir haben ja letzte Saison auch die ganze Zeit darüber geredet, Ant lernt langsam, wann er passen muss. Und wann er irgendwie, also wie er die Defense manipulieren kann und so. Und das ist ja halt einfach ein laufender Prozess noch. Und Brunson hat den Prozess schon mehr oder weniger gemeistert. Also es gibt ja wenige Leute, die das so gut können wie er.
Ja.
Und ich glaube halt, wie gesagt, dass das Towns absolut helfen kann, so die klare zweite Option neben so einem Spieler zu sein.
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Zumal du ja auch noch außenrum, also Bridges ist offensiv vielseitiger als McDaniels zum Beispiel.
Ja.
Du hast einen Nobi, der da eigentlich auch sehr gut reinpassen kann, als, wie du sagst, guter Dreierschütze aus der Ecke, der auch ein Closeout attackieren kann. Also ich glaube, das könnte schon gut funktionieren, wie gesagt. Und deshalb, und wenn Towns dann seine seltener in Situationen kommt, in denen seine Schwächen zum Tragen kommen oder in denen seine Schwächen ausbrechen, das kann ihm schon sehr, sehr helfen. Und wie gesagt, und er ist halt durch seinen Wurf und auch eigentlich durch seine Finesse in diesem Körper als Scorer, ist er halt weiterhin einfach schon ein sehr, sehr guter Offensivspieler. Und deswegen, wie gesagt, bin ich auch so, für mich ist so, das ist das Ceiling der Knicks ist jetzt höher. Und bei Randle war ja immer das Ding, okay, er ist jetzt nicht optimal fürs Floor-Spacing, auch wenn er Dreier nimmt, aber er trifft sie halt irgendwie nicht regelmäßig. Er dribbelt dann zu lang oder er stoppt den Ball zu viel. Es ist dann, er ist nicht konstant genug. Towns, wie gesagt, du kannst einen ähnlichen Case, was Konstanz angeht, für Towns machen. Aber grundsätzlich, ja, passt Towns einfach besser rein, in meinen Augen, als Randle. Auch die Frage, ob du ihn jetzt auf der 5 spielen lässt, ist ja klarer beantwortet als bei Randle. Bei Randle ist so, ja, traut sich Tipps, so, ja. Bei Towns ist klar wahrscheinlich, oder was ist klar wahrscheinlich, ist auch eine gute Wortkombination. Bei Towns kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er halt einfach jetzt Starting Center ist im Endeffekt.
Erstmal. Ja, muss er sein. Also bei dem Personal, was sie haben. Und ich meine, wenn Robinson irgendwann zurückkehrt, dann kann man sich das ja immer noch angucken, ob man dann beide gemeinsam starten lässt oder ob man Robinson, um diesen Körper irgendwie vielleicht durch die Saison zu bekommen, einfach von der Bank bringt und dann teilweise Minuten mit beiden hat, aber mehr so auf dieses, wir sind halt auf dem Flügel super gut besetzt und wir sind offensiv überhaupt nicht zu verteidigen, wenn wir Towns auf die 5 packen, davon zu profitieren.
Ja.
Statt dann zu sagen, so, wir müssen jetzt groß spielen.
Ja.
Und ich glaube halt, aufgrund der defensiven Klasse, die sie auf dem Flügel haben, kann das auch funktionieren. Gerade in der Regular Season. In den Playoffs kann man dann immer noch mal gucken. Aber eigentlich. Also, Towns hat den Großteil seiner Karriere tatsächlich als Center gespielt bei den Wolves. Und das ist hier, also deswegen, wie du sagst, das ist überhaupt keine Frage, dass der, also ist es nicht so wie bei Randle, wo man halt sagen muss, eigentlich lieber nicht, weil eigentlich hat er das noch nie zufriedenstellend gemacht. Towns, wie zufriedenstellend es war, kann man natürlich immer drüber streiten. Und als Phillips ihn in Minnesota gecoacht hat, da hat dann meistens irgendwie Gorgui Dieng oder Taj Gibson oder so jemand neben ihm gespielt. Aber haben wir jetzt vor kurzem schon erörtert, Taj Gibson können sie ja gerade nicht holen.
Das geht nicht. Ja.
Und insofern lasst einfach Towns auf der 5 starten, packt Anunoby auf die 4 und dann kann das, glaube ich, schon funktionieren.
Ja, sehe ich ähnlich. Gut, dann müssen wir langsam Richtung Minnesota gehen noch, weil es gibt ja noch ein zweites Team. Ich glaube, die Hornets können wir ausklammern, oder?
Ja, ja.
Okay, gut. es gibt ja schon so die ersten Stimmen und auch so mein Gedanke ist ja, es ist halt, du hast das Second Apron bei den Knicks erwähnt. Minnesota kommt jetzt deutlich weiter davon weg. Und das ist natürlich so ein Ding jetzt bei den Knicks, du hast ja auch kurz gesagt, das ist so das Team. Jetzt die Verlängerung von Towns startet jetzt. Und das sind 4 Jahre, potenziell 220 Millionen. Letztes Jahr ist, also 27, 28 ist eine Player-Option über 61 Millionen. Sagen wir mal so, ich würde sie nehmen.
Was Wer der weiß, dann wie, macht, wie die Gehälter bis dahin aussehen.
Das stimmt. Vielleicht kriegst du bis dahin, ist es ein Minimum dann bei 82 Millionen, dann das nimmst du vielleicht nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber so grundsätzlich genau, kann man mal davon ausgehen, dass es jetzt halt einfach 4 Jahre sind und dass er 4 Jahre lang auch einen sehr, sehr großen Teil des Cap-Space einnehmen wird. So, das vielleicht noch aus Nix-Sicht auch so finanziell jetzt, das ist es jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger und was man verändern will, passiert dann außenrum. Die Wolves bekommen jetzt Randall zurück. Randall hat noch kommendes Jahr komplett, danach Player Option auch. Das heißt im Endeffekt, du hast ihn jetzt sicher ein Jahr und dann hast du einen auslaufenden Vertrag. Da hast du dann eventuell wieder Möglichkeiten zu sagen, also wenn es nicht klappt. Ne? Aber da ist schon so das Ding, ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du jetzt vielleicht eine andere Idee hast, aber es war letztes Jahr schon eng. Jetzt kommt, und quasi die Wolves importieren ja so ein bisschen das Randall-Problem. Weil sie jetzt halt jemanden haben, der jetzt nicht so ein guter Floor-Stretcher ist. Sie geben quasi einen besseren Floor-Stretcher ab, der schon kein optimaler Fit war. Und bekommen jetzt jemanden, also ne, das ist jetzt so meine Perspektive, holen sich jetzt Randall rein. Jetzt gibt es natürlich die Idee zu sagen, okay, es ist jetzt kein 1-zu-1-Swap, sondern Randall kommt zwar, aber wir packen Naz Reid als Starter neben Gobert oder lassen Naz Reid mehr neben Gobert spielen. Und Randall ist so ein bisschen unser fürs Bank-Line-Up. Ist die Frage, ob Randall da Bock drauf hat. Ich bin noch gespannt, ob Randall Bock auf Minnesota hat. Das ist auch nochmal irgendwie so ein Ding. Ich glaube, er hat sich in New York schon ganz wohl gefühlt. Auch gerade kürzlich hat er auch irgendwo irgendwas eröffnet oder so. Habe ich nur kurz bei Social Media irgendwie so drüber gestolpert. Irgendwas war.
Keine Ahnung.
Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch Quatsch. Ist immer gut, wenn solche Einfälle dann eigentlich am Ende bringt es gar nichts. Aber.
Absolut.
Aber da bin ich so ein bisschen, also weil der Fit auf den ersten Blick, also jetzt, wenn wir nur mal Randall isoliert betrachten, DiVincenzo kommt natürlich auch noch mit rein, aber macht es für Minnesota in meinen Augen noch komplizierter. Wie gesagt, diese Bankausfahrt finde ich jetzt ganz interessant, aber wie schätzt du es jetzt so ein? Also ergibt das irgendwie Sinn aus Minnesotas Sicht? Kannst du da mehr Sinn draus ziehen, außer wir sind jetzt diesen dicken Vertrag losgeworden, wir haben sowieso Towns, Gobert ist noch schwerer zu traden gewesen, das war jetzt so unsere Bewegungsmasse, die wir hatten.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so. Hört sich sehr negativ an, wie du es beschreibst. Und so negativ sehe ich das Ganze nicht.
Ja, okay, ja.
Ich finde, einerseits hast du halt diesen finanziellen Benefit, der ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich meine, da haben wir auch über das letzte Jahr immer wieder drüber geredet. Bei all diesen Verträgen war klar, das kann nicht auf Dauer ewig alles so zusammen funktionieren. Und bei Randall, diese Spieleroptionen sind ja dann, glaube ich, auch nur 30 Millionen. Das ist ja die Hälfte von dem, was Towns dann irgendwann in 5 Jahren hat. Also selbst wenn er bleibt, ist das ja vertretbar. Und ich glaube, ich habe ja gerade schon angesprochen, die Offense der Wolves war nicht wahnsinnig gut. Und das hatte auch, glaube ich, damit zu tun, dass unter Druck dann am Ende sehr viel davon abhing, dass Ant irgendwas kreiert hat, dass Conley irgendwas kreiert hat. Conley, wissen wir alle, der ist etwas älter. Randall hat seine Marken als Spieler, aber der ist ein guter Creator von Offense. Also der kann für sich und auch für andere teilweise Würfe erarbeiten, wie das in dem Kader nicht so viele Leute können. Und das finde ich schon mal erstmal nicht schlecht. Dieses Spacing-Problem, das sehe ich zwar auch, allerdings, da kommt ja DiVincenzo ins Spiel, der ein super Werfer ist. Der, also vor allem auch letzte Saison, als sich bei den Knicks so viele Leute verletzt haben, war er halt nach dem All-Star-Break hat er fast 20 Punkte pro Spiel aufgelegt und die meisten Dreier der Liga nach Luka Doncic getroffen. Das muss jetzt nicht ewig so heiß bleiben. Es war schon auch seine beste Shooting-Saison, die er bisher hatte. Aber den da reinzupacken, finde ich eigentlich ziemlich vernünftig. Und ich glaube, die Wolves, abgesehen davon, dass sie vielleicht ihre Talent-Upside etwas runtergefahren haben, weil, also Towns ist ja schon der beste Spieler dieses Deals, sie sind halt tiefer geworden. Und die Tiefe war schon, glaube ich, ein Problem, was sie während den Playoffs auch dann irgendwann eingeholt hat. Also, dass man halt irgendwann an so einem Punkt war, dass sich halt wirklich nicht genug Leute in irgendeiner Form Offense kreieren konnten. Und Natürlich haben wir alle unsere Zweifel an Randle als Playoff-Creator, haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Ja. Das ist jetzt auch immer noch so, aber es gibt ihnen zumindest irgendwie nochmal einen anderen Look, eine andere Art von Vielseitigkeit. Und ich würde jetzt eher davon ausgehen, dass der startet. Und natürlich kann Reed mehr Minuten spielen als bisher. Das ist ja auch nach wie vor so, dass Reed neben Gobert spielen kann, aber dass er auch neben Randle spielen kann. Und eigentlich, also dieser Vielseitigkeit nimmst du dadurch ja nicht unbedingt was. Und dann hast du, also von der Bank, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass DiVincenzo von der Bank kommen sollte, dann hast du den und Reed und Nickeil Alexander-Walker von der Bank. Das ist halt schon echt ziemlich gut. Dazu kommt ja auch noch Nummer 8 Pick, was er, glaube ich, Rob Dillingham. Ja. Bei dem jetzt vielleicht etwas weniger offensive Verantwortung zu verorten ist, als es sonst der Fall gewesen wäre. Einfach weil, wie du ja auch schon gesagt hast, selbst wenn Randle startet, er kann ja trotzdem Bank-Lineups mit verankern, wo halt Conley nicht spielt und wo dann halt ein weiterer Ballhändler irgendwie ihnen ganz gut zu Gesicht stehen würde. Also, wie gesagt, ich finde, es gibt schon auch sportlich ein paar ganz positive Aspekte aus Sicht der Timberwolves eigentlich für diesen Trade.
Auf jeden Fall, zumal du ja auch, was das Ballhandling angeht, du ja auch DiVincenzo gut mit in die Verlosung reinnehmen kannst. Also der auch so ein bisschen so als Bindeglied zwischen Conley und Dillingham fungieren kann. Also du hast da halt jetzt jemanden, den du neben Ant stellen kannst zum Beispiel auch. Dann muss Conley vielleicht ein bisschen weniger, auch während der Saison. Und du kannst ihn besser dosieren Richtung Playoffs. Also ich glaube, das ist auch gut. Ist auf jeden Fall alles ein Punkt. Also gerade auch, was die Creation von Randle angeht. Ich bin halt trotzdem gespannt, weil es halt, wie gesagt, also dieses, also ein Problem der Wolves letzte Saison war ja schon, dass die Offense allgemein nicht dynamisch genug war und dass es halt einfach auch so ein bisschen dieses Platzproblem gab. Und ich finde, und da kommt jetzt halt jemand, und also wie gesagt, diesen Punkt, dass du jemanden hast, der dir einen Play retten kann und sowas und der auch mal kreieren kann und der da auch was, der dir ein neues Element auch gibt dadurch, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und am Ende ist es ja auch so, nicht jeder, also wenn sich jedes Team einen perfekten Spieler schnitzen könnte, dann würdest du es ja tun. Also musst du ja überlegen, so, was möchtest du haben und was bist du dann bereit zu opfern? Ich bin einfach nur darauf gespannt, oder ich bin gespannt zu sehen, wie es dann aussieht, wenn da halt jemand ist, der zwar von draußen wirft, aber halt als Werfer nicht ganz so respektiert wird, in einem Kontext, in dem es eh schon etwas eng war, in dem es eh schon, wo der Offense eh schon so ein bisschen Dynamik gefehlt hat. Und klar, wenn du jetzt, ich glaube, so als Schütze, ja, ich weiß gar nicht, mein Conley ist auch ein guter Schütze, weil es ist ja dann schon so, okay, wenn jetzt DiVincenzo mit den Startern draufsteht, theoretisch, dann sitzt vielleicht Conley oder natürlich McDaniels, aber dann opferst du wieder ein bisschen defensiv.
Ja, oder du spielst halt nur mit einem Big.
Mit Randle auf der 5 oder was?
Max McDaniel. Nee, machst halt Rüdiger, aber ansonsten ja. McDaniels auf die 4, Edwards auf die 3, kleiner Backcourt mit Conley, DiVincenzo.
Ja, klar, das ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber.
Ja. Ja, klar, dann hast du natürlich Randle. Sie haben ja schon eine gewisse Vielseitigkeit. Und ja. Also ich glaube jetzt nicht, also wie gesagt, auch wenn ich davon ausgehen würde, dass Randle wahrscheinlich startet, das heißt nicht, dass der zwingend jedes Spiel auch beenden muss.
Ja.
Aber der ist ja schon. Das kommt manchmal, glaube ich, ein bisschen zu negativ rüber, weil der ist ja schon ein fähiger, guter Offensivspieler.
Absolut.
Der, also gerade in der Regular Season echt einem Team sehr helfen kann, das er über die letzten Jahre auch getan hat.
Ja, sozusagen. Das soll jetzt auch kein Randle-Slender sein. Also wie gesagt, der ist, ich glaube, man tut ihm manchmal einfach so ein bisschen Unrecht und vielleicht auch ich so in meiner Formulierung, wie ich es gerade formuliert habe, aber er ist halt jemand, der, keine Ahnung, er hat jetzt in 3 der letzten 4 Jahre 24 plus Punkte aufgelegt und uns gibt dir dazu halt noch um die 10 Rebounds. Also das ist schon ein wertvoller Spieler für sich. Ich bin nur, wie gesagt, von seinem Spielerprofil her bin ich nur gespannt, wie das jetzt in Minnesota aussieht, in einem Team, das jetzt tendenziell eher ein Spacing-Problem hat.
Ja.
Das neben ihm meistens ein Big stehen hat, das jetzt nicht die dynamischste Offense hat. Also wie das dann irgendwie reingeht, da wäre er jetzt nicht der Erste gewesen, der mir eingefallen wäre. Ich kann trotzdem irgendwie nachvollziehen, dass man diesen Versuch startet, weil du ihm jetzt, wie du sagst, du hast mit DiVincenzo jemand anderen bekommen, der dir beim Spacing helfen kann, du hast einen interessanten Spieler bekommen, du hast es geschafft, diese Vertragssituation aufzulösen, bekommst jetzt einen rein, den du dir anschauen kannst, ob es passt oder nicht, und dann kannst du entweder verlängerst du oder du kannst ihn noch traden oder der Vertrag läuft einfach aus. Ist natürlich immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, Worst Case, aber du möchtest natürlich schon schauen, dass du dann noch jemanden zurückbekommst, wenn er dich verlässt, aber grundsätzlich hast du jetzt Minnesota hat, glaube ich, auch einfach mehr Möglichkeiten, was das Teambuilding angeht, so in nächster Zeit. Und das ist ja auch gerade, wenn man sich Edwards Entwicklung anschaut, ist das ja auch kein unwesentlicher Punkt.
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, also der Vertrag, den DiVincenzo hat, der ist halt extrem fair und der geht auch noch eine Weile. Und ich glaube, das war für ein Team, was schon so viele teure Spieler hat, auch nicht ganz unwichtig, halt so jemanden noch mit reinzubekommen, wo man erstmal über die nächsten Jahre weiß, da steht jetzt nicht sofort die nächste Verlängerung an oder so, sondern der ist jetzt erstmal günstig, der ist wahrscheinlich sogar unterbezahlt für das, was er leisten kann und auch für den Stellenwert, den er für das Team haben kann. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Und natürlich ist aber auch, damit das alles funktioniert, damit das auch offensiv funktioniert, noch mehr als vorher so ein bisschen rückt ins Zentrum die Shooting-Entwicklung von McDaniels und die Playmaking-Smartness-Entwicklung von Edwards. Aber das war irgendwie eh klar. Also, dass das halt bei denen ein bisschen mitentscheidend dafür sein würde, in welche Richtung es offensiv gehen kann.
Ja. Ich bin trotzdem an dem Punkt, ich überlege trotzdem, also wenn wir sagen, bei den Knicks hat sich das Ceiling irgendwie erhöht, ich würde für den Moment ist es bei den Wolves für mich ein bisschen niedriger. Wie ist es bei dir?
Ja, irgendwie habe ich das im ersten Moment auch gedacht und dann habe ich aber auch gedacht, so beim Ceiling sprechen wir ja meistens über die Playoffs, ne? Und da fand ich Towns jetzt schon, also der hat ja jetzt solide Playoffs gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie diese krassen Ausreißerspiele dann regelmäßig hatte, die man eigentlich von so einem guten Shooter erwarten würde. Also der ist ja über seine Karriere bisher jemand, der in den Playoffs meistens eher gestruggelt hat und da halt 35%
allerdings auch, ne?
Trifft. Ja, ja, absolut. Ja. Aber deswegen, wir reden ja, ob sie was sich verändert hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie ihr Ceiling irgendwie weiter nach oben verschoben haben. Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt krass gesunken ist. Mhm. Ich glaube, das hängt sowieso eigentlich mehr davon ab, was mit Ant vor allem passiert und was mit McDaniels passiert. Und ich glaube, also, dass sie ihre Tiefe eigentlich verbessert haben, ist erstmal gut. Das ist also vielleicht so fürs Win-Total so während der Regular Season nicht schlecht. Offensiv muss man gucken, auch wie Randall es schafft, sich in das Team zu integrieren, was er da irgendwie einbringen kann. Was ich mir halt noch dachte, Towns war halt gegen Denver schon echt nicht schlecht. So defensiv auch, ne? So in der Serie. Der hat da schon sehr dabei mitgeholfen, dass sie da physisch dagegen halten konnten. Und das hat auch die Minuten, die er mit Gobert zusammengespielt hat gegen Jokic, waren deutlich besser, als die Reed zusammengespielt hat mit Gobert gegen Jokic. Und das könnte dann vielleicht auch noch sowas sein, wo Denver sich denkt, der Weg ist vielleicht wieder ein kleines bisschen offener, weil also die Art von Defense wird Randall gegen Jokic sicherlich nicht spielen können.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also du hast jetzt nicht mehr so, dieses Team ist jetzt nicht mehr ganz so gebaut, um Denver zu schlagen.
Ja. Also wobei das irgendwie auch okay ist, ne? Wenn man sich anguckt, wie die Western Conference Playoffs jetzt auch gelaufen sind.
Ja, klar.
Ist schön und gut, dass du halt die Nuggets dann geschlagen hast, aber danach war ein ganz anderes Matchup und gegen das hattest du auf einmal echt massive Probleme.
Ja, so. Ja, absolut.
Und
absolut.
Der Westen ist einfach zu gut, als dass du dich auf ein Team, glaube ich, komplett fokussieren kannst, einfach weil es die Teams, die gut sind, die sind halt alle ziemlich unterschiedlich.
Eben. Und der OKC rennt ja auch noch rum, also da funktioniert das auch nicht so. Also ja.
Und diese alte Binsenweisheit, du musst aber an den besten Teams eh vorbei, die stimmt im Westen halt nicht zwingend. Also Dallas musste letztes Jahr ja nicht an Denver vorbei, um in die Finals zu kommen beispielsweise.
Ja.
Und insofern, ja, vielleicht ist es okay, sich nicht komplett auf ein Team zu versteifen.
Das denke ich auch. Also es ist bei den meisten Trades, also du hast jetzt irgendwie deine Reaktionen und man badet so ein bisschen in der Theorie. Und wenn du es dann die ersten Male siehst oder beziehungsweise wenn du es dann mal über ein paar Monate gesehen hast, entwickeln sich sowieso irgendwie ganz neue Sachen, einfach weil es ja, wie gesagt, so diese ganzen Sachen, wie passt der rein, wie wird es aufgenommen, welche kleinen Dinge kommen dem Spiel dann doch zugute, an die man jetzt vielleicht gar nicht so denkt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also na, ich bin sehr gespannt, es ist ein Trade, bei dem du nicht bei beiden sofort sagst, hey, mega, bei dem man teilweise vielleicht auch so ein bisschen stutzt kurz, aber hinten raus kann es auch für beide Seiten positiv sein. Also diese Cat-Geschichte in Minnesota ist ja auch so ein bisschen Ding. Er sollte ja irgendwie der Cornerstone sein und es hat nie so richtig funktioniert, es hat nie richtig gezündet mit ihm als Franchise-Player, hast du ja auch ganz kurz gesagt. Und für beide Seiten jetzt halt einen Abschluss zu finden, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Auch wenn Towns erster Tweet nach dem Trade einfach nur Punkt, Punkt, Punkt war. Er wusste wohl nicht so viel darüber vorher, aber
ja.
So läuft es manchmal. Also Ich bin gespannt. Wie gesagt, so es gibt auf jeden Fall für beide Teams ein gewisses Risiko dabei, aber sie sind für mich trotzdem beide, gehören so in den Kreis, also in den erweiterten Contender-Kreis, waren sie vorher drin und sind sie jetzt auch immer noch. Und
absolut.
Das macht es halt echt nochmal interessanter, weil man das so selten hat, dass zwei solcher Teams irgendwie miteinander traden. Und beide haben ja auch so ein, also auch wenn das ein bisschen gemein ist, weil das ja schon sehr gute Spieler sind, aber beide haben ja auch schon so ein bisschen Problem für Problem getradet. Ja. So, nimm du meins, ich nehme deins. Und jetzt einfach mal gucken. Ich glaube, es kann halt durchaus sein, dass die jeweiligen Probleme in den neuen Teams besser aussehen. Es kann aber auch sein, dass das halt nicht so ist. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Aber
zum Glück geht's ja bald los.
Eben.
Dann können wir uns das genau anschauen.
Ja. Bevor wir uns jetzt allerdings verabschieden, noch einmal ganz kurz Shoutout an Zach Loch. Kein Shoutout an ESPN.
Überhaupt kein Shoutout an ESPN.
Was für eine sackbescheuerte Entscheidung, wo man eigentlich einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, muss. Mit Sicherheit der, weiß nicht, ob er der beste, mit Sicherheit der einflussreichste NBA-Journalist so der letzten 5 bis 10 Jahre oder so. Also wenn man so guckt, wie sich so die Schreibe, auch wie sich Podcasts und so verändert haben, also auf jeden Fall prägend für alle, so jemanden dann rauszuhauen, damit man, keine Ahnung, mehr auf Marktschreier setzen kann, ist irgendwie schade, aber naja, der wird schon auch seinen anderen Job finden, aber also den nächsten Job finden und sein Ding weiterhin machen, trotzdem auf jeden Fall.
Wir wollten ja auch gerne auf ein Trio erweitern sowieso, ne? Also von
daher. Wir haben ihn kontaktiert, aber bisher.
Das ist ja noch keine Antwort.
Ja, mal gucken.
Ja, es geht schon sehr, sehr viel Substanz verloren bei ESPN dadurch. Also einfach, es ist halt, ich finde gerade, weil für mich ist halt echt immer so ein Fixpunkt gewesen oder ist weiterhin. Also so das, was ich fand halt, was mir bei ihm halt einfach taugt, ist, dass er es schafft. Es ist schon sehr, sehr nerdig, aber er schafft es trotzdem so zu verpacken, halt auch, also mehr Leute abzuholen quasi. Also es ist jetzt nicht, also er hat für mich eine sehr, sehr gute Art und ich finde halt auch, er wirkt halt nie, so wie du sagst, er ist eigentlich einer der einflussreichsten Basketballjournalisten der letzten 5 bis 10 Jahre, aber seine Attitüde geht halt überhaupt nicht in die Richtung. Also das war, fand ich halt immer total angenehm, auch so mit Gesprächspartnern und so, also diese Bescheidenheit, keine Ahnung. Also, ja, es ist echt bitter. Also ich fand echt auch so, ne? Weil der, das ist schade.
Also hoffentlich landet er einfach bei The Ringer und macht dann, belebt die alten Podcasts mit ihm und Simmons wieder, weil die waren immer vernünftig.
Das stimmt. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es hört, mein Sohn weint gerade auch im Hintergrund für Zach Lowe natürlich.
Ja.
Also, beziehungsweise für ESPN, weil, wie du sagst, ESPN wird ja, Lowe wird ja wahrscheinlich einen neuen Job bekommen. ESPN fehlt er halt jetzt, ne? Deshalb. Naja. So zerbröselt der Keks nun mal. Und wir machen jetzt mal Wochenende. Ich schmeiß mich eigentlich in die Kutte, ne? Geht ins Stadion heute.
Ja. Mega geil.
Ja, richtig geil. Bin ich gespannt. Also wirklich richtig geil. Ich habe schon Bock. Wird schön.
Ich wünsche Erfolge.
Ja, vielen Dank.
Meine Truppe spielt morgen. Sonntagabend.
Sonntagabendspiel. Sonntagabendspiel. Ja. Ja, Werder. Ja, ne, Samstagabendspiel. Schön bei 9 Grad und irgendeiner Mischung zwischen Niesel und Platzregen.
Das finde ich gut, wo ich hier gerade rausgucke. Es scheint die Sonne und es regnet. War.
Ja, hat die auch schon ein bisschen. Ja, aber es wird gut.
Science.
So ist das. Bleibt uns noch ganz kurz uns zu bedanken für eure Aufmerksamkeit natürlich. Und solltet ihr uns weiter zuhören wollen, beziehungsweise öfter zuhören wollen, weil ihr jetzt gerade drüber gestolpert seid, weil ihr gedacht habt, hey, wer ist in dieser Town? So, was macht ihr jetzt in New York? Ihr findet uns bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, bei YouTube. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram und ihr könnt gerne vorbeischauen auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/korbigerpodcast und korbiger mit. Oh, vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und gleichzeitig gibt's extra Content. Nächste Woche geht's tatsächlich weiter mit diesem extra Content. Also, wer Lust hat, schaut da sehr gerne mal rein. Freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und dann bis nächste Woche hoffentlich. Reingehauen!